Willkommen bei Evo Mentis. Ja, jetzt, Moment. Was wollte ich denn heute eigentlich machen? Ah, Mann. Jetzt habe ich mir das so schön überlegt gehabt, was ich machen wollte. Jetzt sitze ich hier im Aufnahmestudio, möchte ich es jetzt nicht gerade unbedingt nennen, dieses kleine Setup hier, aber ich kann mich gerade echt nicht mehr daran erinnern, was ich eigentlich machen wollte. Kennt ihr das auch? Also, dass man sich lang und breit Dinge überlegt und dann ist man auf einmal woanders und kann sich einfach nicht mehr dran erinnern. Also typischer Fall ist einkaufen gehen. Ja, daheim machen wir uns so alle möglichen Gedanken oder vielleicht auch noch auf dem Weg von der Arbeit irgendwie so nach Hause haben wir die Idee, dass wir dann irgendwie noch einen Zwischenstopp machen im Supermarkt um die Ecke. Kaum sind wir dort, keine Ahnung mehr, was wir da eigentlich wollten. Dafür fallen uns lauter andere Sachen dann ein. Oder wir lassen uns einfach inspirieren von dem, was da im Supermarkt alles so rumsteht, kaufen dann alle möglichen Käse und am Ende aber nicht das, was wir eigentlich gebraucht hätten. Ein typischer Fall ist dann das, was man immer so schön sagt, irgendwie bei IKEA dann doch wieder irgendwie nur Duftkerzen gekauft und den ganzen Rest vergessen, ne? Warum Duftkerzen? Es riecht einfach so geil danach. Du bist dort, riechst es, du willst Duftkerzen. Du würdest aber nicht auf die Idee kommen, Duftkerzen zu kaufen, wenn du daheim bist und diesen Duft nicht hast. So, und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema, denn es geht heute um Kontextsensitivität. Ja, Kontextsensitivität. Ich bin ja von meinem Werdegang hier Informatiker, habe ein ganzes Informatikstudium mit Informatikdiplom hinter mir. Psychologie war quasi nur das Nebenfach, hat mir so ein Drittel des Studiums vielleicht ausgemacht. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, könnte sagen, Kontextsensitivität und so weiter, sind wir hier im Themenbereich formale Sprachen, reguläre Ausdrücke, Chomsky-Hierarchien, das sind alles spannende Themenbereiche. Nein, das meine ich nicht. Es geht heute wirklich eigentlich um das, was wir so ganz banal auch irgendwie so einen Kontext nennen. Kontext ist ja in dem Sinne die Umgebung, die Situation, in der wir uns befinden. Was ist der Hintergrund dessen? Also alles quasi, was auf dich wirkt, wenn du zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort als die Person, die du bist. Da gehört dazu auch, welche Tageszeit ist heute? Vielleicht welcher Ort ist das? Welcher Raum? Von welcher Seite guckst du da drauf? Ist es dir heiß? Ist es kalt? Hast du Hunger an der Stelle? Was ist die Situation, was du gerade tun musst? Ist deine Aufgabe gerade, dass du in der Arbeit bist oder musst du gerade warten? Langweilst du dich? Ist der Kontext vielleicht irgendwie, dass du dich gerade geärgert hast oder was auch immer? Also Kontext in dem Sinne ist wirklich ein sehr allgemeiner Begriff hier, der einfach so diese Gesamtfülle an Dingen, die ein bestimmter Ort, Zeitpunkt und dieses ganze Drumherum beschreibt. Ja, so ein Kontext, der hat nur einen ganz spannenden Effekt. Der beeinflusst uns. Der beeinflusst allerdings nicht alle Leute gleich. Das ist jetzt mal die wesentliche Theorie dahinter. Also, wir sind wieder im Themenkomplex Neurodivergenz, Neurodiversität. Neurodivergenz heißt ja so viel wie, das ist quasi eine Abweichung von der dominierenden Hauptmenge der Menschen. Neurodiversität beschreibt eigentlich, dass wir alle unterschiedliche Gehirne haben, dass aber eine riesige Vielfalt ist, es keineswegs nur diese zwei Schubladen gibt. Ich beschränke mich aber hier, wenn ich so über so Themen rede, wo auch ADHS und Autismus und vieles mehr dazu gehört, gerne auf die gegenüberliegende, also Gegenüberstellung von zwei etwas extremeren Bereichen, um Dinge zu veranschaulichen. Und auch heute geht es eigentlich wieder darum, dass ich sage, gibt es da möglicherweise bezüglich dieser Kontextsensitivität, also dieser, wie stark wir auf den Kontext reagieren, gibt es da vielleicht einen Unterschied zwischen dem, was wir so als neurotypisch, also als die große Durchschnittsmenge der dominierenden Masse, ich nenne es gerne auch Neurix M für Masse, Median und so weiter, gibt es einen Unterschied zu denen gegenüber den Neurodivergenten und Neurodivergent vielleicht nochmal im spezielleren Sinne, also das, was man auch auf dem Spektrum nennt oder ADHS, Autismus, West ist noch so eine weitere Umschreibung, aber vielleicht alles, was da so außenrum noch so existiert, und das nenne ich ja gerne Neurix A einfach. Ja, das ist eben halt ein bisschen abgeleitet halt von Autismus-Spektrum, ADHS, aber dieses Gesamtspektrum eigentlich dieser ganzen Sachen. Also wir gucken uns wieder an. Unterschied Neurix M, Neurix A. Und die Theorie, und muss sagen, das ist halt eine Arbeitshypothese von mir, die darauf basiert quasi, was ich zum einen bei mir selber beobachte, was ich auch bei anderen beobachte, was ich aus deren Beschreibungen auch so ein bisschen mitnehme und aus verschiedenen Phänomenen, die in diesem Bereich immer wieder genannt sind. Diese Theorie ist, dass Neurix A, also das, was wir als neurodivergent bezeichnen, stärker vom Kontext beeinflusst wird, also kontextsensitiver ist als neurotypische Menschen. Und das würde ja stimmig sein zu vielen anderen Dingen. Also ein Punkt ist ja, neurotypische sind halt weniger stark von so emotionalen Relevanzthemen irgendwie tangiert. Für diese emotionale Relevanz von Dingen nicht ganz so entscheidend. Das heißt, die funktionieren stärker aus einer rein rational abstrakten kognitiven Überlegung heraus, während es für neurodivergente Neurix-A-Menschen wichtig ist, dass sie eine emotionale Relevanz haben. Also warum macht man das? Ist es ein Spiel? Hilft man anderen? Ist es spannend? Winken Belohnungen irgendwie? Ist es vielleicht komplex an der Stelle? Ist es was Neues? Was sind Dinge, die einen quasi da irgendwie anspornen, triggern könnten, und zwar auf einer sehr emotionalen oder auch sehr grundlegend strukturellen Ebene? Das ist da relevant. Und auch Kontext, sage ich, ist deutlich relevanter bei Neurix A, also bei Neurodivergenten. So, was heißt es jetzt und wo finden wir das Ganze? Also das Erste ist schon mal, wir erleben Kontextwechsel bei neurodivergenten Neurix A-Menschen als intensiver, problematischer, möglicherweise auch schwieriger. Vor allem dann, wenn es Kontextwechsel sind, die jetzt nicht intuitiv, emotional, relevant quasi getrieben sind. Also wenn es irgendwelche Dinge sind, so wie, guck mal da draußen, da sind irgendwie Geräusche, da passiert was, da will ich raus, dann ist da eine emotionale Relevanz da quasi. Was ist da? Neugierig, spannend, will's rausfinden, irgendwie ist es möglicherweise auch eine Gefahr oder irgendwas. Dann ist so ein Kontextwechsel problemlos. Ist der Kontextwechsel aber jetzt kognitiv getrieben, also aus einer abstrakten Überlegung, so von wegen, heute ist schönes Wetter, nächste Woche soll es ja angeblich durchgehend regnen, da gehe ich dann ja nicht raus. Ich sollte also heute nochmal rausgehen und ein bisschen spazieren gehen, damit ich mich bewege, weil ich ja dann vielleicht danach keine Möglichkeit mehr dazu habe, und deswegen wäre es doch eigentlich rational gesehen ganz sinnvoll, wenn ich jetzt rausgehen würde. Aber eigentlich habe ich gerade gefühlt gar keine Lust. So, wir arbeiten ja so gegen das Gefühl, und jetzt ist aber quasi das Entscheidende, ich muss jetzt den Kontext wechseln. Ich muss jetzt rausgehen, ich muss den Innenraum verlassen und den Außenraum betreten. Also ein ganz anderer Eindruck. Das ist ja auch das, was wir normalerweise so mitkriegen, dass man sagt, man ist auf einmal draußen, also direkt der Sonne ausgesetzt, dem Wind ausgesetzt, einer anderen Temperatur ausgesetzt, eine andere Geräuschkulisse, vielleicht singen da die Vögel. Vielleicht sieht man den blauen Himmel auf einmal über sich an der Stelle. Oder auch wenn man so einen Wald betritt oder sowas, wirkt das ja auch nochmal von der ganzen Atmosphäre deutlich anders. Das sind Kontextwechsel. Ganz viele andersartige Eindrücke an der Stelle. Und wenn wir dann erstmal in einem anderen Kontext sind, dann nehmen wir den unter Umständen auch sehr wohlwollend auf irgendwie. Vielleicht finden wir nicht alles perfekt, aber wir finden dann oft viele Sachen dort gut. Wir können uns dann orientieren und wir kommen damit klar. Uns jetzt aber vorzustellen, wie wäre es, wenn wir den Kontext wechseln würden, ist schwierig. Ja, das ist Teil des Ganzen. Wir sind sensitiv gegenüber unserem jetzigen Kontext. Wir tun es aber schwer, einen anderen Kontext quasi in einer abstrakten Vorstellung irgendwie zu greifen. Vielleicht tun sich da Neurotypische genauso schwer, den zu greifen, bloß für die ist es einfach unwichtiger. Das ist jetzt der entscheidende Trick. Neurodivergente, für die ist der Kontext so wichtig, dass sie sich halt stark daran orientieren. Und insofern aber halt nur an ihrem jetzigen Kontext, den sie wirklich erleben können, orientieren können. Und nicht an einer abstrakten Vorstellung davon. Das reicht nicht. Das ist nicht das, was quasi mit Kontext wirklich gemeint ist. Der Kontext wirkt auf vielen verschiedenen Sinnesebenen sehr direkt. Und das ist keine abstrakte Betrachtung des Ganzen. So, und wenn wir es aber jetzt mal geschafft haben, vielleicht rauszugehen, dann ist es vielleicht alles toll und dann finden wir es auch super draußen und wollen gar nicht quasi mehr nach Hause und ach ja, die schöne Abendsonne noch und über die schöne Wiese und die Bienchen und so weiter. Also alles, was so ein bisschen fließend da passiert, dass wir uns langsam quasi von einem Bereich in den anderen bewegen, das ist kein harter Kontextwechsel und das passiert vielleicht ja auch interessensgetrieben im Sinne von, ach, guck mal da vorne, da geht's um die Kurve irgendwie, wo geht's denn da eigentlich hin? Und ach, schau mal da hinten, der Baum, das ist ja ganz interessant. Ja, das wird immer durch diese emotionale Relevanz weitergetrieben und weitergeleitet, weitergezogen. Problematischer ist dann vielleicht schon so Sachen wie, ah, guck mal, die Sonne geht jetzt langsam unter und wenn die Sonne dann untergeht, ah, wahrscheinlich wird's dann gleich kalt und so, aber ja, das ist so abstrakt. Eigentlich will ich das jetzt hier noch genießen und hier noch bleiben und so weiter. Und kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie es dann ist, irgendwie, wenn die Sonne untergegangen ist. Naja, ich habe so eine abstrakte Vorstellung davon, aber nee, lieber noch alles auskosten und genießen. Ja, und dann ist sie untergegangen, dann wird es auch recht schnell kühl und dunkler. Und man denkt sich, Mist, wieso bin ich jetzt so weit von daheim weg? Das war doch, aber ich wollte ja den Moment, den Kontext quasi der Abendsonne genießen. Ja, dann bin ich auf einmal einen neuen Kontext ausgesetzt und dann muss ich nach Hause irgendwie und will aber gar nicht eigentlich. Und oder dass ich vielleicht vorher schon nach Hause gehe, quasi, wenn die Sonne noch nicht untergegangen ist und die Abendsonne so schön und so weiter, dann will ich nicht nach Hause. Dann will ich quasi nicht in meinen Kontext des Heims, im Innenraum und so weiter zurückkehren, obwohl ich vorher Schwierigkeiten hatte, aus diesem Innenraum nach draußen zu gehen. Für mich ist immer der Kontext relevant und greifbar, wahrnehmbar, spürbar und nur der kann Relevanz entfalten quasi, den ich direkt wahrnehme. Es gibt in dem Kontext auch ein Experiment, oh Gott, wie heißt sie nochmal? Alice, die Superwissenschaftlerin, glaube ich, oder so. Ist auch egal, wie sie eigentlich heißt. Das ist ein reines Gedankenexperiment und zwar geht es darum, dass wir stellen uns mal vor, es gäbe theoretisch eine Wissenschaftlerin, die lebt in einem Haus. Das Haus ist so angelegt, dass diese ganzen Fenster, das sind alles so Milchglasfenster, das heißt, man sieht zwar irgendwie, dass da Licht reinkommt, aber das ist immer so gräulich weiß und so weiter. Und auch im inneren Raum ist alles nur grau, es ist alles grau, es gibt keine Farben. Ja, es gibt auch keinen Spiegel oder, keine Ahnung, ihre Haut ist auch grau angemalt oder sowas. Sie hat keine Möglichkeit, in ihrem ganzen Leben quasi Farben wahrzunehmen. Alles ist nur schwarz-weiß und Grauschattierungen. Nein, wir sind nicht bei 50 Shades of Grey. Nein, es geht wirklich nur darum, also um dieses Konstrukt. Was ist, wenn man keine Farben wahrnehmen kann? So, als reine Annahme. Wir könnten auch andere Sachen annehmen. Und diese Superwissenschaftlerin, die hat jetzt aber Zugriff auf sämtliche Bücher, auf alle Forschungsunterlagen, auf alle Informationen aus Physik, Biologie und so weiter, aus Psychologie, wo sie alles drüber lernen kann, was Farben eigentlich sind, was sie bedeuten, wie die entstehen, wie die wahrgenommen werden durch irgendwie Sinneszellen, wie die psychologisch irgendwie wirken und so weiter. Sie weiß da alles drüber. Alles. Alles, was man so wissen kann und wir nehmen auch an, es ist ein super Forschungsstand und so weiter. Vielleicht sind da sogar Sachen drin irgendwie, die wissen wir heute noch gar nicht so genau. Die hat die auch alle. Das heißt, von der Theorie her ist sie perfekt da drin Farben zu verstehen. Aber sie hat sie noch nie selber gesehen. Jetzt die entscheidende Frage. Wenn sie jetzt das Haus verlässt, also sie macht jetzt den Kontextwechsel. Sie hat bisher einen Kontext gehabt, in dem es nur Grau gibt. Dass ihr Zugang quasi zu den Farben, der war rein kognitiv abstrakt. Also genau das, was ich euch vorher geschildert habe, diese kognitive abstrakte Betrachtung eines ja, anderen Kontextes quasi. Das hat ja bei ihr stattgefunden. Aber halt wirklich so in der perfektesten Form, wie man sich's vorstellen kann. Hat aber immer nur den Innenkontext mit dem Schwarz-Weiß-Graustufen erlebt. Und jetzt wechselt sie das erste Mal den Kontext. Kommt in einen Kontext nach draußen und sieht Farben zum ersten Mal. Sieht einen blauen Himmel, sieht grüne Bäume, sieht vielleicht ein gelbes Weizenfeld, sieht die, ja, gelb-helle, weiße Sonne. Sieht vielleicht einen blauen Fluss noch und was für Farben fehlen noch? Egal, es ist so alles Mögliche an bunten Farben und Dingen und so weiter. So, und jetzt erlebt sie zum ersten Mal selber mit eigenen Augen Farben. Die entscheidende Frage ist jetzt, kann ihr das irgendeinen Qualitätsunterschied geben? Kann sie dadurch irgendwas lernen oder irgendwas Neues erfahren, was sie nicht doch durch diese theoretische Betrachtung schon längst vorher alles erfahren hat? Und das ist eine philosophische Frage an der Stelle. Wir wissen es natürlich nicht genau. Wir können die Sachen nicht so hundertprozentig nachstellen, dass wir das wirklich jetzt ausprobieren könnten. Und es gibt vielleicht auch keine Bemessungsgrundlage, dass man sagt, ah, guck mal, das war jetzt doch neu. Naja, wohl, so ein bisschen wissenschaftliche Experimente in diese Richtung könnte man tatsächlich machen. So ein bisschen in die Richtung hat man sogar geforscht, interessanterweise, an anderen Stellen. Aber also so hundertprozentig, so wie das hier im Gedankenkonstrukt angelegt ist, können wir das Experiment halt nicht nachvollziehen. Dennoch ist relativ sicher, sowohl aus den Experimenten als auch aus unserer Überlegung vorher mit der, ja, mit dem Kontextwechsel und Kontextsensitivität, dass wahrscheinlich das direkte Erleben dieses farbigen Kontextes einen deutlichen Unterschied nochmal machen würde, obwohl vorher in der Theorie schon alles bekannt war. Und diesen Unterschied, den das macht, der hat einen Namen, das nennt man Qualia. Also im Prinzip das originäre Erfahren von Sinneseindrücken, von Dingen. Und genauso könnten wir das mit anderen Sachen machen, dass man sagt, es geht ja nicht nur um Farben, es geht auch darum, verschiedene Temperaturen, verschiedene Geräusche, Töne, Gerüche. Ja, wir sind wieder bei den Duftkerzen von IKEA, die verschiedenen Gerüche, die auf einmal dann in dem Kontext IKEA dann existieren und uns einen Unterschied dazu vermitteln, ein Qualia quasi, was halt vorher nicht da war, wie wir das von daheim uns überlegt haben. Aber auch so Eindrücke, wie eben, die aus uns selber herauskommen. Vielleicht auch so Empfindungen wie Angst oder auch vielleicht, dass wir in einer neuen Situation sind, dass wir sagen können, oh, wir sind verliebt, jetzt fühlt sich das auf einmal alles anders an. Oder wir haben als Perspektive, dass wir irgendwie einen Urlaub machen werden. Das ist ein anderes Gefühl, als wir vielleicht davor hatten. Also ein anderer Ausblick irgendwohin. Oder uns ist jetzt etwas anderes passiert in der Vergangenheit irgendwie. Wir hatten vielleicht ein besonders tolles oder ein besonders schreckliches Erlebnis. Macht das einen Unterschied quasi in dem Erleben deiner nachfolgenden Situation? Ja, macht es. Das sind alles Teile, die auf diesen Kontext quasi einwirken oder dazugehören. Und ja, ein Mensch, der quasi nicht die gleichen Dinge erlebt hat, auch wie ein anderer, kann halt in diesem Sinne der Qualia halt nicht exakt nachvollziehen, was jemand anders, der es selber erlebt hat, jetzt an Empfindungen hat als Kontextverständnis. Das heißt, die abstrakte Überlegung oder abstrakte Betrachtung von so etwas ersetzt niemals die originäre eigene Betrachtung oder das eigene Erleben und Empfinden. Das ist eigentlich schon mal eine wichtige Basis für diese ganze Kontextsensitivitätsgeschichte und um zu verstehen, wieso Kontextwechsel oft so schwierig sind. Denn die abstrakte Überlegung hilft uns nicht dabei, den anderen Kontext quasi einnehmen und nachfühlen zu können. Das hilft nur das originäre Erleben. Das heißt, kommen wir jetzt in einen neuen Bereich hinein, selbst wenn wir alles darüber wissen und vermittelt bekommen, dann gibt uns das zwar eine gewisse Orientierung, diese Informationen darüber, aber das wirkliche Erleben der Situation ist nochmal etwas anderes. Und erst wenn wir sie wirklich erleben, können wir dann auch wirklich darüber urteilen, Gefühl dafür bekommen, wissen, wie gut kommen wir damit klar oder nicht. Entwickeln da einen Bezug dazu. Was jetzt passiert, ist natürlich, dass im Gehirn die entsprechenden Neuronen und so weiter, die halt alle mit den verschiedenen Aspekten dieses Kontextes verknüpft sind, halt feuern, die werden aktiviert und dadurch werden halt mittelbar auch weitere Neuronen dann wiederum aktiviert. An denen hängen dann verschiedene Überlegungen dran, an denen hängen Erinnerungen dran. An denen hängen irgendwelche sonstigen abstrakten oder konkreten, greifbaren oder weniger greifbaren Dinge dran. Die werden aber erst in dem Moment zugänglich, in dem Moment, wo wirklich dieser Kontext da ist und wirklich diese ganzen vielen verschiedenen Eindrücke außenrum halt aktiviert werden. Also der Kontext ist so ein bisschen was wie so eine Art Schlüssel oder sowas, der halt so ein Schloss aktiviert, könnte man sagen, um erst dann quasi eine Tür aufzusperren. Also in uns quasi die Tür von einem bestimmten Empfindungsbereich, wo aber auch Wissensfragmente drin sein können, Routinen, die wir eingeübt haben, also alles, was wir uns quasi erarbeitet haben, alles, was uns ausmacht, wird quasi unter Umständen in so einem Kontext, in so einem Kontextkasten könnte man sagen, irgendwie halt abgelegt. Und erst wenn dieser entscheidende Kontext halt dann, der dazu passt, halt da ist, also der Schlüssel ins Schloss passt und diese Tür dieses Kontextkastens aufgesperrt wird, bekommen wir auf einmal wieder Zugang zu diesen ganzen Sachen. Ja, und wenn wir was Neues lernen und neue Überlegungen machen, also zum Beispiel, was sollen wir einkaufen, ja, was müssen wir im Supermarkt kaufen und so weiter, dann geschieht das im Rahmen des aktuellen Kontextkastens. Also dort, wo der momentane Kontext irgendwie ins Schloss passt, eine Tür aufschließt, dort ist dieser Kontextkasten offen. Und dort räumen wir halt Sachen rein. Kommen wir jetzt in einen anderen Kontext, dann geht der erste zu und der andere Kontextkasten geht auf, aber da sind die Sachen nicht drin, die wir doch vorher wohin geräumt hatten. Das heißt, uns fehlt einfach quasi dieser Zugriffsschlüssel. Und das ist jetzt, ein bisschen vereinfacht natürlich dargestellt irgendwie. Es ist nicht so, dass wir quasi immer exakt genau einen Gesamtkontext betrachten, sondern verschiedene Dinge, verschiedene Empfindungen und so weiter können uns halt auch, ja, im Endeffekt sind immer viele Kästen offen. Aber diese Gesamtmenge der Kästen, die halt offen ist, bildet halt quasi wieder so einen, Kastenset. Und diese vielen verschiedenen Schlüssel, die können wir uns halt vorstellen als, das eine ist vielleicht halt ein Schlüssel, das ist aus der Musik, die wir gerade hören. Und immer wenn wir diese Musik hören, dann erinnern wir uns wieder an die entsprechenden Sachen. Ein bestimmter Geruch ist vielleicht was anderes. Vielleicht ein bestimmter Gedanke, den wir haben, der sagen kann, ach, ich sollte irgendwie mal mehr Sport machen oder sowas. Das ist vielleicht auch ein Schlüssel. Aber auch das Gefühl, irgendwie jetzt Hunger zu haben, vielleicht ist ein entsprechender Schlüssel. Oder das Gefühl, irgendwie die zu engen Schuhe anzuhaben irgendwie. Oder ja, das Erlebnis, heute Morgen irgendwie einer schwarzen Katze begegnet zu sein, irgendwie hat das noch Nachwirkungen auf uns. Und das ist auch ein entsprechender Kasten, der halt durch dieses Erlebnis aufgeschlossen wurde, aber jetzt noch durch die Erinnerung nachwirkt. Also das heißt, das sind ständig ganz viele solche Kästen, durch ganz viele solche Schlüssel halt aufgesperrt. Und hier geht mal einer zu, weil das Lied zu Ende ist oder sowas. Dafür geht ein anderer irgendwo auf, weil ein neues Lied beginnt. Und so weiter und so weiter. Das heißt, ganz so einfach ist es nicht, aber oft sind diese Kontexte schon durch große Wechsel geprägt. Also dass man wirklich sagt, da gehen ganz viele solche Bereiche quasi zu und dafür gehen ganz viele andere gleichzeitig auf. Also ich verlasse das Haus quasi, könnte man sagen. Und ja, entsprechend gehen uns halt immer mit so größeren Kontextwechseln dann sofort halt die entsprechenden Kontextinformationen, also die daran angehängt sind, halt verloren. Oder gehen auf einmal auf. Und das hat zum Beispiel so Auswirkungen wie, ich habe vor, ein paar Jahren halt mal irgendwo gewohnt, bin immer routiniert an einer bestimmten S-Bahn-Station ausgestiegen, war da aber dazwischen eigentlich Jahre. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, es war irrelevant und so weiter für mich. Jetzt fahre ich zufälligerweise diese S-Bahn-Linie wieder, komme an dieser Station vorbei und in Gedanken steige ich da aus, weil, das habe ich immer da gemacht. Ich habe dazwischen nicht dran gedacht, aber der Kontext war da. Die Schlüssel haben gegriffen, zack, bums, die Routine hat gegriffen und war da. Und das ist jetzt der spannende Punkt, dass solche Routinen, aber auch Dinge wie, wie rechne ich welche Matheaufgaben oder dergleichen, die sind oft an gewisse Kontexte gekoppelt. Und erst in diesem Kontext kann ich die besonders gut reproduzieren, abrufen, beherrsche die vielleicht besser. Typisches Phänomen ist, wenn du leicht dazu neigst, irgendwie eine PIN oder Telefonnummer oder sonst wie zu vergessen. In einem bestimmten Kontext kannst du sie aber oft erinnern. Das heißt, am Geldautomaten mit der Tastatur kriegst du es hin. Müsstest du es irgendwo anders schreiben oder würdest du dieselbe PIN versuchen, quasi an der Tastatur vom PC zu schreiben? Ging's vielleicht nicht. Könnt mal gucken. Die Tasten bei der Tastatur vom PC sind genau anders aufgebaut als die beim Geldautomaten. Die 1 ist das eine Mal links oben und das andere Mal ist sie links unten. Das hat historische, gewachsene Bedeutungen, wie man früher solche Sachen gebaut und konstruiert hat. Aber der Kontext ist anders. So, und was bei dem einen gut gelingt, dass du eine Zahl einfach eintippst, bei dem anderen kriegst du es nicht hin oder kannst dich gar nicht mehr richtig daran erinnern. Ja, das sind lauter solche Effekte. Oder auf einmal irgendwie hast du eine weiße Tastatur statt eine schwarze. Auf einmal kriegst du gewisse Sachen vielleicht nicht mehr hin. Falscher Kontext. Das darf man nicht unterschätzen an der Stelle, wie hoch die Sensibilität sein kann. Und die Theorie ist jetzt eben, bei Neurodivergenten ist diese Kontextsensitivität, also die Abhängigkeit, also wie stark quasi dieser Kontext prägt, wie stark der Effekt ist, den diese Schlüssel dieses Kontextes quasi Dinge auf- und zusperren. Also es entweder halt nicht mehr zugänglich machen oder auf einmal eröffnen. Dieser Effekt, der ist deutlich stärker bei Neurodivergenten. Das ist die entscheidende Theorie der Kontextsensitivität. Wie gesagt, ist großteils selber konstruiert, erklärt aber wahnsinnig viele Dinge sehr gut, finde ich. Und davon kann man halt dann noch einiges weitergehende ableiten oder betrachten, kriegt vielleicht eine gewisse Idee davon, wie man damit umgehen könnte. Ein Beispiel davon ist, wenn du dazu neigst, gewisse Sachen einfach zu vergessen. Tja, klar, natürlich kannst du dir einen Notizzettel schreiben. Es empfiehlt sich sogar. Also das ist so eine einfache Sache. Aber die arbeitet noch nicht richtig mit dem Kontext. Aber überleg mal, das ist kein Notizzettel oder die ist doch zu aufwendig, aber du willst ja eine Sache merken. Bevor du den Supermarkt verlässt, ist es wichtig, dass du noch eine Milch mitnimmst. Das ist total wichtig. Das ist das Entscheidende. Was könntest du jetzt machen? Naja, sperr den Kontextkasten auf, der mit dem assoziiert ist, wenn oder bevor, besser gesagt, du den Supermarkt verlässt. Also wenn du auf den Kassenbereich zugehst. Stell dir diesen Kassenbereich im Kopf möglichst plastisch vor, wenn du das kannst. Ja, überleg dir da viele Aspekte. Überleg dir, an was du dann normalerweise denken würdest. Überleg dir dran, dass du vielleicht deinen Geldbeutel rausziehst oder andere Sachen oder wie du vom Wagen Dinge aufs Band tust oder versuch dir möglichst viele Elemente einer Situation vorzustellen, wo du unbedingt nochmal dran denken willst, diese Milch mitzunehmen. Und verankere dort diesen Gedanken, diese Erinnerung, diese Routine zu sagen, ich muss noch an was denken und zwar an die Milch, wenn ich jetzt hier einräume und das da drauf lege oder sowas. Die Chance, dass du dann dran denkst, in dem Moment, wenn du diese Tätigkeiten machst, ist relativ hoch. Was passieren kann, ist allerdings, dass sich jetzt irgendwas an dem, was du geplant hast zu tun und an das du quasi anknüpfst, jetzt ändert. Also zum Beispiel, du triffst jemand, ratschst mit dem, der hilft dir, die ganzen Sachen aufs Band zu tun. Du machst es gar nicht selber. In dem Moment ist dieser Schlüssel nicht da, sperrt nichts auf. Die Erinnerung wird nicht aktiviert, du vergisst die Milch. Ja, kann passieren. Oder hast du irgendwas falsch vorgestellt oder hast dir einen bestimmten Supermarkt vorgestellt, jetzt gehst aber in einen anderen. So, visueller Anker quasi, funktioniert nicht. Klappt nicht, sperrt nicht auf, geht nicht. Also das kann sein, dass das dann trotzdem schief geht, aber an je mehr Sachen du da irgendwie verknüpfen kannst, umso besser ist es. Das Problem ist dann aber halt, du erinnerst dich dann vielleicht aber auch die nächsten 20 Male, wenn du diesen Supermarkt gehst und an die Kasse gehst, ich muss noch Milch mitnehmen. Weil das ist so gut damit verankert irgendwie, du weißt es noch. Und genauso geht mir das irgendwie, wenn ich irgendwelche Hörspiele oder sowas höre. Und eine bestimmte Strecke mit dem Zug oder mit dem Auto fahre oder sowas. Ich weiß oft noch, wenn ich das letzte Mal das Hörspiel gehört habe und ich höre es dann irgendwann wieder, wo ich zu dem Zeitpunkt war. Spannend, oder? Man kann das aber auch andersrum verknüpfen und das ist wohl auch was halt stärker nochmal bei Neurodivergenten unter Umständen funktioniert, das halt. Ja, stell dir einen bestimmten Raum, Bereich, irgendwas, was du sehr gut kennst. Also entweder, wenn du ein Haus bewohnt hast oder bewohnst, was du sehr gut kennst, wo du einen bestimmten Weg durch irgendwie dir einmal merkst. Also dann kannst du, ich gehe immer durch die Zimmer folgende Art durch oder ich gehe durch, eine Parkanlage, die ich sehr gut kenne, auf eine gewisse Weise durch. Und jetzt platzierst du gedanklich quasi an den verschiedenen Stellen, wo du diesen Weg zurücklegst, platzierst du bestimmte Objekte, Gegenstände, Gedanken, Zahlen oder irgendwas, machst du es auch visuell, stellst es dir vor, denkst da dran. So, dann hast du diese ganzen Zahlen und Sachen vielleicht nicht mehr so genau im Kopf, aber in dem Moment, wo du diesen Weg wieder abgehst, gedanklich, kannst du dich daran erinnern. Dann kommt ein Ding nach dem anderen quasi. Er sagt, als erstes gehe ich quasi in den Waschkeller. Im Waschkeller, stimmt, da steht ja ein Segelschiff irgendwie. Das ist das. Und dann gehe ich nebendran irgendwie in den Vorratskeller und da ist ja ein Hubschrauber. So könntest du quasi dir so Elemente wie Segelschiff und Hubschrauber irgendwie merken. Als Beispiel. Wichtig ist, dass du halt vorher diesen Raum und diesen Weg und so weiter dir schon komplett gemerkt hast. Das heißt, dass da kein Aufwand mehr irgendwie reingesteckt wird und du es verwenden kannst. Je öfter du das jetzt aber machst, desto mehr Gegenstände sammeln sich halt in diesen Räumen gedanklich an. Das heißt, es kann sein, dass du in den Waschkeller reingehst und sagst, scheiße, da steht ja noch ein Segelschiff und da steht noch dies und da steht noch das und gedanklich steckt da immer mehr drin und dann, also du überfrachtest sowas halt dann auch irgendwann, verankerst da alles mögliche Zeug drin, da muss man sich halt auch überlegen, wenn da halt unangenehme Sachen dann auch drin verankert werden, vielleicht hast du dann keinen Bock mehr Wäsche zu waschen oder sowas, weil das einfach so fest damit sofort anspringt, sobald du da diesen Raum betrittst und siehst und Aber das ist quasi mit Kontextsensitivität gemeint, die man in verschiedenste Richtungen benutzen kann, die aber auch halt gewisse Probleme verursachen kann. Eben, dass wir halt dann auch Dinge vergessen, die nicht in dem aktuellen Kontext sind und wir uns irgendwie behelfen müssen, wenn wir den Kontext ändern. Dass wir uns trotzdem vielleicht noch, ja, irgendwelche Zugriffsanker oder Brückungsanker halt irgendwie bauen. Wichtig ist es auch, oder hilfreich ist es auch zum Verständnis, wieso wir vielleicht ungern langfristig irgendwie Dinge ausmachen, weil auch ja eine zeitliche Perspektive solche Kontexte aufspannt. Das heißt, was ich in 2 Monaten irgendwie mache, wie ich mich da fühle, wie viel Energie ich da habe, wie viel Lust ich da habe, irgendwas Bestimmtes zu machen, ich kann es nicht einschätzen. Keine Ahnung, wie ist denn da das Wetter? Ist es dann da irgendwie... Ist es dann da regnerisch und trübe? Stürmt's da gerade? Bin ich da übermüdet? Habe ich da andere Sachen? Wie ist es? Ich habe keine Vorstellung. Also auch dieses Abstrakte und so, ganz schwierig. Es könnte auch sein, dass ich irgendwie sage, ah, ich muss da dieses Auto, ein Auto oder sowas in die Werkstatt fahren und muss dazu halt früher aufstehen. Jetzt ist es aber irgendwie im Winter und ja, wie ist denn das dann da? Ist es da dann schon hell oder ist es nicht hell? Ich denke vielleicht gar nicht drüber nach. Aber hab vielleicht dann irgendwann die Vorstellung, ah, es ist vielleicht dann dunkel und sonst was und dann ist es vielleicht eisig und das ist ganz schlimm und ganz schwierig und nee, das mache ich besser nicht. Ja, weil da gewisse Sachen in meinem Kopf jetzt halt angegangen sind und so weiter, aber diese eigentliche Situation ist rational betrachtet komplett anders, wo man sagen kann, hey, du fährst am 9 Uhr hin, da ist es schon längst hell und außerdem ist es da überhaupt nicht eisig oder sowas, weil das ist zwar Winter, aber der Wetterbericht sagt irgendwie, es hat irgendwie plus 15 Grad und schwierig, also das im Kopf dir richtig vorzustellen, die passenden Sachen und so weiter. Es kann halt sein, dass die falschen Dinge anspringen. Es kann sowohl positiv wie auch negativ sein irgendwie, dass du einen falschen Kontext hast, dir dann irgendwie schwer tust. Du es vielleicht überhaupt nicht einschätzen kannst, du lieber vorsichtig bist und sagst, oh, ich weiß gar nicht, es fühlt sich so unklar, so ungenau an, so. Ich weiß nicht, ich will ja nichts ausmachen, ich kann es noch nicht einschätzen. Das kann auch in diesem Kontextsensitivitätsbereich halt eingeordnet werden. Ja, also Kontext ist nicht da oder Kontext ist ein anderer irgendwie. Kein Zugriff. Über diese abstrakte Ebene und so weiter funktioniert es schlecht. Und wie gesagt, Neurodivergente tun sich da wahrscheinlich deutlich schwerer als Neurotypische. Kontext ist da. Auf einmal springen wieder sämtliche Sachen an, selbst wenn es ein Kontext ist, den wir viele Jahre lang nicht benutzt haben, dazwischen völlig vergessen hatten und gar nicht mehr wussten. Und diese Themenbereiche hatte ich schon grundsätzlich auch mal ein bisschen in der ersten Staffel betrachtet. Da ging es um so Sachen wie ja Haushalt. Also wieso können wir Dinge vielleicht nicht weggeben? Ja, dieses Souvenir, dieses Erinnerungsstück. Ein Erinnerungsstück, ja. Dieses Stück ist unser Erinnerungsanker quasi. Das öffnet als Kontextschlüssel quasi eine Kontextbox, könnte man sagen, wo ganz viele Erinnerungen und Gedanken und Überlegungen und Routinen drin sind. Wenn wir das jetzt wegschmeißen, dann ja ist dieser Schlüssel weg, dann kriegen wir diese Kontextbox nicht mehr so einfach auf. Dann müssen wir sie aufbrechen. Wie bricht man Kontextboxen auf? Mit Gewalt, mit Disziplin, mit viel Motivation. So, und jetzt könnte man vielleicht auch sagen, bei Neurotypischen sind diese Kontextboxen, die sind nicht wirklich gut verschlossen. Die kriegst du mit ein bisschen Kraft, kriegst du die auch so auf. Aber mit dem Schlüssel geht es ein bisschen leichter. So, und bei Neurodivergenten, also Menschen im Neurex-A-Bereich, ADHS, Autismus, VAST und so weiter, die tun sich jetzt sehr viel schwerer, solche Kontextboxen aufzubrechen. Dafür springen die leicht und freudig auf, sobald der passende Schlüssel da ist. Warum ist das möglicherweise so? Ja, es gibt ja die Theorie genetischer Hintergrund. Wildbeuterzeit, also eher das quasi, wo wir herkamen, wo wir wirklich mehr so wie bei Seven vs. Wild in der Wildnis irgendwo gelebt haben. In kleinen Gruppen, in kleinen Clans und so weiter, also nicht in diesen großen organisierten Städten, die sehr stark auf so abstrakten Überlegungen basieren. Und abstrakt kognitiv-logischen künstlichen Konstrukten, sondern die sehr stark mit der Natur und ja der jeweiligen Situation und Umgebung zu tun hatten. Und da war es halt einfach eine sehr sinnvolle, praktische, notwendige, hilfreiche Anpassung zu sagen, wenn du in einer bestimmten Situation bist, ist alles, was mit dieser Situation zu tun hat, relevant. Sonst nix. Das würde dich nur ablenken. Und alles, was du an neuen Erfahrungen sammelst, sollte mit dieser Situation verknüpft werden. Also mit diesem Kontext, besser gesagt, verknüpft werden. Nämlich, wenn du an einem bestimmten Bärenstrauch vorbeikommst und so weiter und hungrig bist und so weiter, dass du den vielleicht essen kannst, dass da dieser Bärenstrauch ist und so weiter. So, und jetzt ist aber auch noch wichtig, dass dieser Bärenstrauch, da gibt's leider das Problem irgendwie, dass da irgendwie so ein paar giftige Tiere irgendwie auch in der Nähe sind und so weiter. Und daran musst du dich dann auch erinnern. Das heißt, das nächste Mal, wenn du da vorbeikommst, sagst, oh, Hunger, Bären, ach, da waren giftige Tiere. Das ist aber halt nur dort wichtig. Wenn du ganz woanders bist, irgendwie bei einem anderen Bärenstrauch, anderer Kontext, anderes Tal, da ist die Situation vielleicht eine ganz andere. Dann musst du dich nicht an diese giftigen Tiere dort erinnern. Also, das mal so zur groben Erklärung, dass je mehr Eigenschaften, je mehr Schlüssel da quasi für eine bestimmte Situation passen, umso hilfreicher sind die auch die damit verknüpften Informationen letztlich, die damit verknüpften Routinen. Dass wirklich halt auch eine Routine anspringt und dir sagt, so, du bist jetzt in dieser Situation, also machst du genau diese Sachen, die Routine springt an, es funktioniert einfach. Du musst da keinen großen Aufwand, keine große Disziplin, Selbstoptimierung reinstecken. Nein, dieser Kasten springt auf. Es ist emotionale Relevanz sofort vorhanden, du spulst diese Routinen ab und so weiter. Aber nur, wenn dieser passende Kontext da ist. Wenn kein passender Kontext da ist, nein. Dann springen diese Routinen nicht an, weil die passen ja nicht. Die wären sinnlos an der Stelle. Die kannst du auch nicht irgendwie künstlich erzwingen, weil es ist einfach eine optimierte Anpassung auf das beste Funktionierende, den besten Kontextsituationen. Und diese abstrakte Entrückung quasi, die hat halt da noch nicht stattgefunden bei den Wildbeutern. Ja, und Neurodivergente bringen jetzt einfach wahnsinnig viel von diesen originären, top angepassten Wildbeutergenen mit. Die aber halt nicht so sehr zu dieser abstrakten Umgebung passen, die wir halt heute haben und die halt auf neurotypisch halt angewandt, ja, einigermaßen gut funktioniert, dass sich halt darauf angepasst haben, da einfach stärker kognitiv zu arbeiten und diesen emotionalen Relevanzbereich, ja, diesen sehr direkt verkoppelten Bereich, diese Kontextsensitivität, haben die einfach so ein bisschen abgekoppelt, zur Seite gelegt quasi. So, das mal so Themenkomplex Kontextsensitivität. Und daran angehängt passt eigentlich wunderbar eine andere Theorie, die ich habe, dass ich sage, sind Neurodivergente möglicherweise mit ihrem Gefühl zu sich selber viel besser in Verbindung? Also es heißt ja immer so dieses, ja, wir müssen wieder stärker mit unserem Gefühl in uns und so weiter in Kontakt kommen und zusammenfinden. Sind wir da möglicherweise nicht genügend im Kontakt? Und ich würde unterstellen, Neurodivergente sind eigentlich besser mit ihrem Gefühl im Kontakt. Aber sie kriegen es abtrainiert. Und dazu vielleicht eine der nächsten Episoden. Für heute danke ich euch, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr diesen Kontext mit mir zusammen bereist habt. Das Interessante ist, wenn ihr diesen Podcast verlasst, diese Episode verlasst, dann vergesst ihr ihn vielleicht auch. Dann findet ihr ihn vielleicht nie wieder. Also, was müsst ihr machen? Ihr müsst ihn abonnieren. Ja, das ist quasi euer Notizzettel dafür, dass ihr dann mal wieder irgendwie reinguckt. Und das nicht zufälligerweise erst, wenn ihr das Logo wieder seht oder sowas euch erinnert und sagt, ach, guck mal da, das war doch der Podcast, jetzt erinnere ich mich, hatte ich dazwischen jahrelang vergessen, haha. Ja, also, sobald ihr dann die nächste Episode wieder hört, dann sind dann auch die ganzen vorhergehenden Dinge natürlich sofort wieder da, weil passender Schlüssel und so weiter, aber dazwischen könntet ihr es vergessen. Also setzt euch eine Erinnerung durch ein, Like, Follow Me und sonst was. Bindet es als Subscription in euren Podcast-Player ein oder bei Spotify oder wo auch immer ihr es gefunden habt. Und wenn ihr eigene Erfahrungen irgendwie diesbezüglich habt oder ein anknüpfendes Thema habt, was ich vielleicht mal behandeln sollte, schreibt es natürlich auch immer gerne in die Kommentare rein. Wir hören uns, wir sehen uns bei einer der nächsten Episoden im nächsten Kontext, könnte man sagen.